Herzlich willkommen zum Perspektivwechsel-Podcast Der andere Blick. Mein Name ist Lara Buschmann. Gemeinsam mit Martin Erdmann unterhalte ich mich in diesem Podcast mit Ordensleuten, also Nonnen und Mönchen und anderen Kennern der Klosterkultur, über Fragestellungen unserer Zeit.
Es gibt ja in der Benediktusregel diesen schönen Satz, draußen laufen nicht gut. Wir haben gemerkt, das passt ja eigentlich ganz gut gerade in diese Zeit.
In dieser Folge widme ich mich mit Martin Erdmann der aktuellen Pandemie. In unseren Gesprächen baten wir die Ordensfrauen und Männer auch um eine ganz persönliche Einschätzung der aktuellen Lage. Als erstes hören wir Bruder Felix Weckenmann aus dem Kloster Beuronn.
Grundlegend habe ich mir da noch gar keine Gedanken gemacht, aber so mehr so rückgelöst, würde ich sagen, im Schwäbische.
Nochmal langsam bitte, nochmal. Ja, das habe ich nicht verstanden.
Eher scheibchenweise, ne? Ich habe mir jetzt noch nicht großartige Gedanken gemacht, aber so scheibchenweise natürlich schon, ja. Als es losging mit dem März, mit dem Lockdown und so weiter, habe ich gesagt, ich bin seit über 40 Jahren, glaube ich, Gärtner, ja, stimmt. Ich war von Anfang an, wie soll ich sagen, mich hätte es jetzt nicht schockiert, weil ich habe tatsächlich, das ist ohne Witz, mir vor Jahren gedacht, es könnte ja mal irgendein Organismus, keine Ahnung, irgendwas kommen, wo die Menschheit so ein richtiges Problem damit hat, wo sie eben nicht mehr alles mit Technik regulieren kann und einfach mit der Fingerschnippe und jetzt haben wir eine Lösung, sondern das tatsächlich Probleme macht. Ich habe natürlich nicht an ein Virus gedacht oder sowas und ich bin auch kein Hellseher, um Gottes Willen, ja. Aber interessant, was dieses Virus jetzt so mit uns macht, das finde ich schon sehr spannend. Ich habe bei uns damals gesagt, wir können dieses Virus jetzt nicht mehr einfach ignorieren. Bei uns gab es so, das berührt uns nicht, das berührt uns alle, ja. Und man muss lernen, damit zu leben. Dieses Virus wird jetzt nicht so schnell verschwinden, beziehungsweise es kommt vielleicht ein anderer, so, das mutiert wieder oder irgendwas. Für mich ist einfach so, dass es sich zeigt, dass in der Natur Möglichkeiten drin sind, die wir einfach nicht beherrschen können. Und das darf uns einfach ein bisschen demütiger machen. Wir haben eine natürliche Ausgangssperre, ne, sozusagen, auf die Klausur. Ja. Und ich habe im März ein paar Leuten geschrieben, wir können jetzt eigentlich eher so leben, wie wir immer leben sollten, nämlich in der Klausur. Und dass man nur rausgeht, wenn es wirklich absolut nötig ist. Ja. Weil wir haben uns auch daran gewöhnt, alle Möglichkeiten, sage ich mal, zu nutzen, um irgendwie rauszukommen. Ne? Auch das wird heute noch viel versprochen. Also wir haben diese Möglichkeit nicht genutzt. Es ist sicherlich, das, was wir jetzt gerade erleben, eine Möglichkeit, vielleicht sich nicht mehr so leicht zu zerstreuen zu können. Dass ein Mantel erlebt, dass er es mit sich selber aushalten muss. Das kann natürlich sehr dramatisch sein in Familien und so weiter. Ja. Und da ist man auch kaum darauf vorbereitet. Wir sind es gewohnt, uns immer ablenken zu lassen. Das machen wir ganz leicht. Und diese Möglichkeit, die gibt es nicht mehr so leicht. Also wenn ich jetzt so mitkriege, weil das so ein Kampf ist, dass man jetzt nicht in die Skigebiete kann. Also für mich ist das natürlich jetzt kein Thema. Mir tut es auch leid für Leute, die das gerne tun. Ne? Aber wir haben uns halt an vieles gewöhnt, alles Mögliche mitzunehmen, jede Möglichkeit zu ergreifen, um Spaß zu haben, um uns abzulenken. Und ich glaube, oder ich möchte einfach in Frage stellen, ob es uns wirklich gut tut, dass wir uns so viel ablenken, dass es so viele Möglichkeiten gibt, sich abzulenken. Und es täte uns alles gut, aber vielleicht haben wir das schon verlernt. Ja, das Leben in uns selbst, das Leben in uns kennenzulernen. Da gibt es auch vieles zu entdecken, viel Schönes auch, ja. Es gibt, ich glaube, von irgendeinem französischen Philosoph, der sagt, die Dramatik oder das Übel des Menschen beginnt damit, dass er es nicht längere Zeit mit sich allein in einem Raum aushält. Da kann sich jeder mal prüfen, ne? wie das aussieht. Ne? Und wir brauchen heute so vieles. Wir brauchen auch das, was wir heute alles brauchen, um uns abzulenken, das kostet alles unglaubliche Ressourcen und Energie. Also das ist ja eine sehr moderne Thematik, Energie, da kann man dazu stellen, wie man will, aber wir brauchen sehr viel Energie, die muss irgendwo herkommen. Und viel Energie verbrauchen wir, um uns eigentlich uns zu vergnügen und uns abzulenken.
Ja, ganz interessant fand ich jetzt in dem, was Bruder Felix gesagt hat. Er ist ja schließlich Gärtnermeister im Kloster Beuronn auf der Schwäbischen Alb, dass er auch diese Naturaspekte so akzentuiert hat. Am Ende hat er gesagt, die Ablenkung, die wir überall suchen, die kostet auch viel Energie. Und das ist auch so, glaube ich, dass man immer unter diesem energetischen Gesichtspunkt diese zwei Pole hat, die er nennt Zerstreuung und Sammlung. Ja, er ist ja dann auch auf den Philosophen zu sprechen gekommen. Damit meint er den Blaise Pascal, den französischen Mathematiker und Philosophen aus dem 17. Jahrhundert. Der hat ja tatsächlich gesagt, das Elend der Menschen kommt davon, dass der Mensch nicht auf seinem Zimmer bleiben kann. Und damit hat er ja ganz klar gesagt, was für den Menschen wichtig ist, dass sich sammeln, dass an einem Punkt bleiben und damit eigentlich auch Energie einsparen, und zwar für Gedankenprozesse, die stattfinden.
Ja, ich fand diesen Punkt auch sehr spannend, dass es geht so viel Energie flöten, sagt er übersetzt, und spricht viel von Zerstreuung. Und ich habe mich, also ich kann das sehr, sehr gut teilen und denke auch, dass es wirklich auch insgesamt in unserer Gesellschaft nötig ist, mehr in sich, also mehr zu sich zu kommen und Zeit zu haben, um zu reflektieren und zu schauen auch, was spricht eigentlich aus mir. Und gleichzeitig denke ich, was die Energie betrifft, auch, dass auch viel Energie in dieser Pandemie von uns weggegangen ist durch die Einsamkeit. Weil es gibt ja auch Energie, wenn ich mich mit Menschen treffe und den Austausch habe, ja, geistig und körperlich Zeit miteinander verbringe. Und ich glaube, das ist, also in beide Richtungen kann man das sehen, dass Energie weggehen kann und Energie aber auch kommen kann, je nachdem, wie man eben die Begegnungen ja, gestaltet.
Ja, ich finde auch einen ganz interessanten Aspekt, dass für einen Mönch, der im Benediktinerkloster lebt oder nach der Regel des heiligen Benedikt lebt, es nicht unbedingt das absolute Ideal ist, nur auf seinem Zimmer zu sitzen. Sondern Benedikt sagt ja sogar, der Müßiggang sei der Feind der Seele. Also er hat schon immer im Sinn, dass irgendeine, ich will jetzt nicht sagen immer eine Tätigkeit, aber ein Rhythmus da sein muss von verschiedenen Dingen, die sich abwechseln. Aber es ist nicht so, dass das einzige Ideal ist, sitze den ganzen Tag in deinem Kämmerlein und denke nach zum Beispiel. Da hätte der Mönchsvater gesagt, nee, da wird einer irgendwann überdrüssig und dann kommt er auf die verrücktesten Ideen und entweder kriegt er einen Koller oder ist nur noch am Dösen oder liegt auf dem Bett rum oder solche Geschichten. Das wollte der halt nicht.
Und ja, das, also ich glaube, das haben ja auch viele Menschen gespürt. In dem Moment, wo die Form verloren geht, müssen wir uns selber wieder eine Form geben, damit es uns gut geht. Ja, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass unser Körper halt auch eine Form hat und irgendwie nicht. Im anderen Beitrag nochmal ist einfach ja auch die Frage der Resonanz. Also des Austausches mit anderen bringt uns ja auch wieder auf Gedanken und rückt uns wieder in die richtige Mitte. Ne? Ich glaube, dieser Punkt, da sagt er auch, also natürlich spielt das auch. Nee, was würde ich sagen? Ich glaube, dieser Punkt des auf seinem Zimmer bleiben, aber dann auch wieder in den Austausch gehen, das ist wirklich was er auch anspricht, dass es gerade eine lehrreiche Situation für unsere ganze Gesellschaft ist. Also ich hatte gestern ein anderes Experteninterview und da sagte der Herr im mittleren Alter zu mir, ich dachte eigentlich, wir sind die Generation, die frei von Kriegen und großen Krisen ist. Und jetzt haben wir diese Pandemie. Und ich kann es eigentlich gar nicht glauben. Es war für mich unvorstellbar, dass unsere Gesellschaft in so eine Situation kommt, weil die so unvorhersehbar war und jetzt doch alle gleichermaßen irgendwie auf irgendeine Art und Weise tangiert.
Ja, und da hast du eigentlich einen großen Vorteil, wenn du im Kloster lebst, weil du da diese ganzen guttunenden Elemente eigentlich überhaupt nicht verlierst in so einer Zeit. Zum einen das auf dem Zimmer sein, also in dem rechten Maß natürlich, wie es zuträglich ist. Das hat ja auch der Benedikt selbst gemacht, bei sich wohnen. Das ist überliefert aus seiner Biografie, dass er auch solche Rückzugszeiten hatte, als er in der Höhle gelebt hat zum Beispiel. Und andererseits die Gemeinschaft eben da, die auch wie ein Schutz um dich herum ist, weil das immer dieselbe Gemeinschaft ist und die dir vielleicht zu anderen Zeiten auch mal auf den Nerv geht, könnte sich dann in diesem Moment als sehr heilsam und rettend erweisen. Also das ist, glaube ich, schon. Und ja, da kommt diese Resonanz dann eigentlich auch plötzlich wieder ins Spiel, die du da erfährst, ob das im Gottesdienst ist oder in den gemeinschaftlichen Tagesordnungspunkten, die man hat, wie Mahlzeiten oder Spaziergänge oder sowas.
Ja, und da an dieser Stelle ist es eigentlich spannend, weil wir ja oft sehen, dass Klöster eben doch sehr weltlich sind, sehr Teil der Gesellschaft. Und in diesem Moment zeigt sich dann doch, sie haben eben den Rahmen, die Form, die weiter bestehen bleibt. Ja? Und wo für uns die Regeln teilweise vorübergehend außer Kraft gesetzt wurden, die Regeln und was ich darf und was ich nicht darf und mein Alltag, was meinen Alltag ausmacht, besteht im Kloster einfach weiter. Es fällt vielleicht ein bisschen Ausgang weg, ansonsten ist aber der Tagesrhythmus der gleiche gewesen, weil eben die Gemeinschaft so geschlossen ist.
Ja, das ist der Punkt. Für mich ist das immer etwas, dass Resonanz und Rhythmus zusammengehören. Und das sollte man irgendwie versuchen, immer im Leben einzuüben, wie man das, wie das ein bisschen autonom wird für einen selbst, ja, dieser Rhythmus oder der innere Rhythmus. Das kann ganz heilsam sein in so einem Moment.
Ja, das glaube ich auch. Und vielleicht, also im besten Fall hat die Pandemie dazu geführt, dass Menschen dafür Zeit hatten. Ich glaube aber, dass leider viel zu wenige Menschen wirklich diese Möglichkeit hatten, dann in entsprechenden Lockdowns in sich hineinzuhören, weil sie eben so viel organisieren mussten, was normalerweise Dritte übernommen haben. Ja, dann lass uns doch mal reinhören bei Pater Thomas Eggensberger aus Berlin.
Also ich finde, die zentrale Erfahrung des ersten Lockdowns ist sicherlich ein neues sich bewusst werden, was eigentlich Gemeinschaft bedeutet. Das war, als dann plötzlich keine Gottesdienste mehr stattgefunden hat oder auch das kirchliche Leben erlahmt ist. Also mein persönlicher Eindruck ist, man hat einfach festgestellt bei der grundsätzlichen Frage, wofür ist Kirche eigentlich da? Es ist das Pflegen von Gemeinschaft. Das ist der Punkt, das hat gefehlt und das war das, worunter Leute gelitten haben. Aber auf der anderen Seite auch sich der Gemeinschaft bewusst zu sein, wie schön es eigentlich ist, mit anderen Menschen zusammen zu sein, auch selbst mit Zoom, wenn man sich daran gewöhnt hat, dass man auch also zoomen kann mit Menschen, die man vielleicht persönlich jetzt nicht treffen kann. Also das ist auf sich sicherlich die positive Erfahrung. Und die negative Erfahrung, finde ich, ist eigentlich, ist aber diese Ebene der Corona-Leugner und diesen aggressiven Verhalten von Leuten, die ja zu 99% ja eigentlich gar nicht in dem Sinne eine Expertise haben, wie gefährlich Covid ist. Und ich habe die ja auch nicht. Aber im Prinzip auf dieser Plattform der Pandemie ihre unglaublichen Aggressionen rauslassen und Feindbilder formulieren, wo ich auch den Eindruck habe, ist, dass das lässt sich auch selbst in einem Gespräch überhaupt nicht verändern. Das ist so zugemauert und so aggressiv eine eigene Welt da entstanden, dass man da nicht mehr dahinter kommt. Das ist sicherlich die Schattenseite. Ich glaube nicht, dass es durch die Pandemie entstanden ist, sondern diese, sage ich mal, etwas für mich subjektiv finsteren Zirkel von irgendwelchen merkwürdigen politischen, religiösen oder sozialen Theorien, die hat es immer gegeben, aber das hat jetzt so, ich finde, das zeigt jetzt auch so richtig die hässliche Seite dieser Theorien, die sonst immer sehr verdeckt sind. Ne? So, und die sind jetzt so an die Öffentlichkeit geraten.
Und spirituell nehmen Sie wahr, dass bei den Menschen, indem sie halt zu Hause bleiben, also bei sich bleiben, sie auch innerlich mehr bei sich bleiben oder zu sich kommen auf dieser Ebene?
Also ich glaube schon, dass viele Menschen, je nachdem wie jetzt dann der Kontext war, eine gute Möglichkeit hatten, viel mehr über sich selber und über das Sein nachzudenken, als sie das vorher getan haben, zwangsweise oder weil sie vielleicht auch Angst vor der Krankheit hatten oder selbst sogar krank geworden sind und wieder gesundet sind. Das, glaube ich, hat schon alle geprägt. Und sollten wir wieder zu einem zweiten harten Lockdown kommen, wird man sicherlich da ein bisschen vorbereiteter sein, und was ja auch schon ein Zeichen der Lernfähigkeit ist. Und man wird differenzierter schauen, wie gestalte ich jetzt meinen Alltag oder wie versuche ich mit meiner, vielleicht in einem beengten Raum, mit meiner Familie oder Wohngemeinschaft dann nach Hause zu kommen, ohne dass es dann zu Explosionen kommt.
Wir haben ja jetzt gerade den Dominikanerpater Thomas Eggensberger gehört, der mit seinen Mitbrüdern in einer kleinen WG in Berlin im Prenzlauer Berg wohnt und unter anderem Sozialethiker
ist. Das Ganze hat so für mich so einen pragmatischen Touch, so wie er herangeht, ne? Also hat irgendwie was mit Lernen zu tun und Selbstreflexion auch natürlich. Es wird so ein Dreischritt. Gemeinschaft, Antigemeinschaft, Lernen im Inneren oder sowas wie Training.
Ich fand es nochmal ganz spannend, also dass er sicherlich den Wert der Gemeinschaft so betont, die Angst des Schwinden des gesellschaftlichen Zusammenhalts von denen, die eben sich wundern, zum Beispiel über die Corona-Leugner. Das ist dann die negative Seite der Gemeinschaft, die Herr Eggensberger ja auch angesprochen hat. Und ich merke in dem Moment, wenn dann das angesprochen wird, das Thema, dass ich da sehr zurückhaltend bin, weil auch ich mich kaum traue, ein Urteil zu erlauben.
Ja, das ist auch was von, hat auch was von Gemeinschaftssuche zunächst mal. Vom Angang her ist es ja eine Abwehrreaktion gegen Angst oder Bedrohung. Und man kann ja dann auf verschiedene Weise Gemeinschaft suchen, finde ich. Also auf eine gute Weise, die weiterführt in einer Geborgenheit zum Beispiel, in einem Dialog oder so. Es gibt halt diesen anderen Weg, dass ich nicht die Gemeinschaft in der Geborgenheit suche, sondern sowas wie ein gemeinsames Feindbild halt aufbaue. Und da jetzt ja hier kein Feind so richtig ist, den man mit Händen greifen kann und würgen kann sozusagen, dann wird das abgelenkt auf alle möglichen anderen Faktoren, die noch in irgendeiner Weise greifbar sind, ne? Also das, finde ich, macht es nicht besser, aber es erklärt für mich eigentlich, dass der Kern, fand ich immer, von solchen Aggressionsentladungen ist ja Angst.
Ja.
Der Kern ist für mich Angst. Und deswegen habe ich auch mal gedacht, es müsste mehr getan werden, dass man die Angst bekämpft. Und das ist ja das, was er ja auch mit diesem Wort hässlich zum Beispiel sagt, ne? Also eigentlich, das ist eine kontraproduktive Herangehensweise. Und die Gemeinschaft ist schön, hat er ja auch gesagt, wie schön Gemeinschaft ist. Also das ist etwas, wo man Energie heraus bekommen kann. Dieses Paar hässlich und schön, das sind beides Strategien, um eigentlich mit Angst umzugehen. Aber natürlich am Ende zielführend ist etwas Schönes, meines Erachtens.
Ja, ich las neulich einen Artikel Sascha Lobo und der hat es ganz treffend beschrieben, nämlich, dass die Öffentlichkeit wirklich mehr Wissen, mehr Eindeutigkeit und mehr Klarheit braucht. Und alle drei Sachen sind gerade einfach noch nicht verfügbar, weil es so ein neues Phänomen ist. Ja, und dadurch kann eben diese Radikalisierung auch entstehen, weil es dieses Wissensvakuum gibt. Und selbst da, wo Wissen da ist, kann man es vielleicht manchmal so schlecht erfassen, dass es gar nicht als Wissen taugt, für mich persönlich so. Ja. Und dass da irgendwie diese Emotionalität sehr stark drin steckt. Ne? Ich fühle mich komisch mit Maske, deswegen ist sie für mich nicht gut. Ich brauche also einen Grund, warum ich sie nicht tragen möchte. Dann diese Überzeugung, ich bin eigentlich gar nicht beeinflussbar. Und dann eben diese große Ratlosigkeit, ne, von der ich gerade schon sprach. Das sind für mich so drei Punkte, die genau zu dem führen, was der Thomas Eggensberger auch sagt, dass eben die Aggressionen, die eh schon da sind, dann Raum finden unter dem Dach der Pandemie.
Jetzt, das ist klar, das ist der andere Faktor, dass man da etwas ausleben kann, wo sozusagen ein Anlass für sich bietet in diesem Moment.
Sehr intellektuell leider, aber auch sehr, sehr hilfreich war für mich das Buch Die Kunst des Miteinanderredens über den Dialog in Gesellschaft und Politik von Bernhard Pörksen und Friedemann Schulz von Thun, weil die sprechen nämlich, also die analysieren im Prinzip den kommunikativen Klimawandel, wie sie das nennen. Also sie analysieren, wie auf einmal Hass und Hetze und Falschmeldungen und so weiter sich rasend schnell verbreiten können und wie gleichzeitig eben diese Angst da ist, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt schwindet und erproben und machen einen Vorschlag, wie man denn wirklich wieder miteinander reden kann, nämlich indem man Empathie und Wertschätzung nutzt und anwendet. Aber das ist natürlich die hohe Kunst und ich glaube, das ist noch ein weiter Weg.
Die andere Möglichkeit wäre, dass man auf seinem Zimmer bleibt. Aber das ist natürlich mittlerweile auch nicht mehr unbedingt eine Garantie, weil du da von deinem Zimmer aus noch über die Medien entsprechend deine geistigen Vorstellungen auch noch verbreiten kannst. Das muss man wirklich auch sehen, ja, wie sich das Zimmer, was angeschlossen ist an das World Wide Web, wie sich das Zimmer auch verändern kann als Schutzraum. Also wie dieses Ganze auch in diesen Schutzraum eindringt, wenn man es zulässt, ja, oder wie man aus diesem geschützten Raum heraus da auch eine Aggression zum Beispiel verbreiten kann oder auch eine Botschaft der Hoffnung.
Ja, sowohl als auch. Ja, und was ich auch selber bei mir und im Bekanntenkreis spüre, wie schnell es gehen kann. Uns geht es in diesem Moment eigentlich gut. Man hat so seine Art und Weise gefunden, mit der Situation umzugehen. Und auf einmal höre ich in den Nachrichten, 20.000 Leute sind auf der Straße und demonstrieren. Und obwohl mich das persönlich eigentlich in dem Moment gar nicht betrifft, habe ich trotzdem das Thema auf dem Tisch und beschäftige mich damit. Und das ist dann die Kunst, eben ein Maß zu finden an, was brauche ich an Informationen und was brauche ich vielleicht auch nicht, weil ich sie in diesem Moment auch gerade nicht ändern kann.
Ist auch ganz interessant, dass jetzt so unser Kommentar oder Diskussion darüber, was Pater Thomas gesagt hat, in so eine viel allgemeinere, pragmatischere Richtung geht. Weil das ist ja auch nur eine Resonanz darauf, wie er sich ausgedrückt hat und welche Akzente er gesetzt hat, so in diesem Pragmatischen. Und da habe ich nochmal gedacht, ich fand es ganz witzig, am Anfang hast du ihm das Zitat gebracht aus der Benediktusregel. Und er ist ja ein Dominikaner und hat noch einen ganz anderen Hintergrund. Also der kommt aus einem Orden, der ganz viel draußen herumgelaufen ist und eigentlich aus diesem Draußensein lebt. Ne? Und offensichtlich ist das auch eine ganz andere Kommunikationsweise, Akzentsetzung, die uns dann zu einem ganz anderen Gedankenexperiment führt, als wenn wir mit einem Benediktiner über die Situation sprechen.
Ja, es ist im Außen, er nennt ja auch Zoom und alles, also sagt einfach, da können wir uns halt jetzt anpassen und es dann auch nutzen für uns. Und stimmt, der Bruder Felix war zumindest bis jetzt eher nach innen gekehrt. Ne? Mhm.
Ja, das ist ganz spannend, das auch festzustellen und auch so einen Unterschied zu beachten. Und darin liegt ja die Vielfalt auch des Ordenslebens, dass es diese Bandbreite gibt und dass es halt nicht nur den innen lebenden Mönch gibt, sondern auch den, der nach außen wirkt und der draußen schaut, was da passiert und der da mitläuft im wahrsten Sinne des Wortes, als Ethiker sowieso natürlich.
Ja, schön. Dann hören wir mal noch was an Claire Noël aus Köln dazu sagt.
Das ist im Dialog, finde ich, haben wir die Möglichkeit zu wachsen. Das ist nicht unilateral, das glaube ich nicht.
Ja.
Nur bei uns, man kann sich darauf stützen, dass wir da sind. Das heißt, und mit Ausnahmen, aber wir sind da, egal wie das Wetter ist, wie unsere Laune ist auch. Menschen wissen, okay, da kann ich vorbeikommen, sie beten, oder kann ich nicht vorbeikommen. Wir sind auch in dieser Zeit der Pandemie, merken wir, wie wir das auch stellvertretend machen können im Moment, wenn wir andere nicht zu unserer Kirche kommen können, aber wissen, sie sind da und sie beten. Das ist unsere Aufgabe und Verantwortung. Aber danach merke ich, wie motivierend ist das zu merken, wir sind gemeinsam unterwegs mit Menschen. Es war eine Dimension, die mir von Anfang an sehr wichtig war in dieser Gemeinschaft. Man steht einfach mit den beiden Füßen in der Realität drin, finde ich. Man könnte noch mehr wahrscheinlich, aber durch diesen Austausch, diesen Impuls von Menschen außerhalb, da wachsen wir. ich meine, das, ich kriege immer wieder die Motivation, wenn ich an Gespräche mit Menschen, die auch außerhalb sind, unsere Gemeinschaft und da, ich möchte wirklich nicht darauf verzichten. Mhm.
Ja, für mich war das sehr interessant. Die Schwester Anne-Claire, die lebt ja da mitten in Köln, auch in einem Orden, der sich das so gewählt hat, in einer Stadt zu leben, kein Kloster zu bauen, sondern sein Kloster zu mieten, einen Teilzeitberuf zu haben und eben die andere Zeit im Gebet oder in der Kontemplation zu verbringen. Und das ist, ich habe eigentlich über das, was sie am Ende sagte, nochmal intensiver nachgedacht, als sie auf die Stellvertreterfunktion einging, die sie so auch für sich als Rolle definiert, als Ordensfrau. Und da habe ich so gedacht, ja, wie ist das denn, wenn du da in so einer großen Stadt bist? Wie leben die das aus? Und dazu würde mir einfallen, es ist eine Präsenz, aber ohne sich vereinnahmen zu lassen. Es ist ein Leben in der Stadt und Mitleben in dem ganzen Gefüge. Und trotzdem gibt es noch diesen anderen Bereich, das heißt dieses, die Liturgie, die Schönheit, den Gesang, also dieses nicht als Gegenbild, sondern als Komplementär am Tag. Also das darf man ja nicht als Gegensätze verstehen, als würden sie sich dann erholen von dem schrecklichen Stadtleben und dann machen sie einen schönen Gesang, sondern das ist halt komplementär. Und das hat für mich etwas, eine ganz starke Präsenzwirkung und offensichtlich etwas, was da auch einfach, ob die Kirche auf ist oder nicht, seinen Eigenwert hat an der Stelle.
Na, für mich ist die Anne-Claire auch von der Art und Weise zu leben eigentlich am nächsten dran an uns Stadtmenschen. Ja, weil sie haben keine Klausur, das heißt, sie sind nicht abgeschlossen hinter Klostermauern. Sie gehen arbeiten und sie haben diesen ständigen Kontakt zur Gemeinschaft. Und gleichzeitig, was mich so fasziniert, ist, gleichzeitig sagt sie halt, wir sind mitten im Leben und schaffen uns aber einen Raum für uns selbst. Also sie schafft sich den Raum für sich selbst und gleichzeitig auch den Raum für intensiven Austausch. Ja, und das finde ich, das imponiert mir sehr, weil ich glaube, dass das eine ganz wichtige Aufgabe für uns alle ist. Eben von dem, was von außen an uns herangetragen ist und dem Außenleben, eben auch ganz klare Zeiten zu schaffen, die uns in Anführungsstrichen, die uns heilig sind, also Zeiten, die uns heilig sind, dass wir sie immer einhalten für uns selbst und Zeiten, wo wir diesen Austausch auch pflegen und aktiv den Raum dafür geben. Ja, und ich glaube, das kann zu einem sehr reflektierten Dasein führen. Und zu einer großen Ehrlichkeit und dann auch vielleicht auch dann zu dieser Verlässlichkeit, von der sie spricht, weil ich eben in dem Moment, wenn ich mich um mich kümmere, kann ich auch verlässlich für andere da sein.
Ja, und dieses kleine Klosterleben dort hat durchaus so seine Struktur. Das ist also nicht so, es ähnelt nicht so sehr einer WG als schon einem klassischen Kloster, soweit ich das bei Besuchen dort immer wieder empfunden habe. Gibt es sehr viel Sammlung, Stille, es gibt das Essen im Schweigen mit Vorlesen und diese Sachen. Es gibt einen intellektuellen Austausch, der aber auch zeitlich begrenzt ist und so. Also es ist nicht einfach so, dass man dann in den Tag hineinlebt, sondern tatsächlich, wenn man eine Zeit als heilig definiert, dann hat die auch ganz klar Anfang und Ende. Das ist ganz interessant, dass man auch einen Punkt setzen muss.
Dass es so ganz klare Zeitfenster für bestimmte Sachen gibt, also bestimmte Tätigkeiten. Ja, es gibt die Tage oder die Stunden, an denen sie in der Stadt arbeitet. Dann gibt es die Stunden für andere Themen. Dann gibt es die Stunden fürs Alleinsein. Dann gibt es die Stunden für die Gemeinschaft, für die Gemeinschaft der Ordensschwestern und für die Gemeinschaft mit den Gläubigen oder mit den Menschen, die
eben... Ich hatte immer mal so den Wunsch, mir für diese Zeitrhythmisierung einen Gong anzuschaffen. Ich habe das nie gemacht, aus Rücksicht auf meine Nachbarn fast, würde ich sagen.
Es gibt sehr viele Apps, die kannst du dir runterladen.
Nein, das macht keinen Spaß, weil wenn, dann muss das so ein riesiger Gong sein, der richtig so durch Mark und Bein geht. Aber es kann natürlich auch ein ganz kleiner sein, gebe ich ja auch zu. Aber was ich damit sagen will, durch so ein äußeres Signal und Zeichen das auch zu anzuzeigen. Ja, ich gehe jetzt da über eine Schwelle, Gong, und dann habe ich jetzt meinetwegen eine halbe Stunde, in der ich lese oder sowas mache.
Kinder können diese Funktion auch sehr gut übernehmen. Ja, ja, aber das stimmt schon. Neulich sprach ich gerade mit einem Kollegen darüber, über Zeitmanagement. Und es gibt ja zum Beispiel auch Menschen, die sagen, ich nehme mir nur eine Stunde am Tag Zeit für E-Mails und dann am nächsten Tag wieder, weil sonst habe ich die permanente Störung und es kommen immer neue Themen rein. Ich glaube, dass das eine sehr große Kunst ist, wirklich da so klar zu sein und diese Regeln sich selber zu stellen und dann auch zu befolgen.
Ja.
Also die Herausforderung ist, glaube ich, nicht den Gong zu schlagen, sondern eben hingegen den Gong zu schlagen und dann auch wirklich die Tätigkeit zu wechseln.
Absolut. Und dazu hast du ja im Kloster auch Hilfen. Die Gemeinschaft, du hast die Regel, du hast vor allen Dingen ein festgesetztes Leben und eigentlich diese innere Überzeugung, ich bin hier auch ein Stellvertreter. Das ist jetzt nicht so nur in meiner Verfügung, was ich hier mache, selbst was man nicht sieht, also was in dem innerklösterlichen Leben ist. Unterliegt dem ja auch. Und das ist eigentlich auch ganz spannend, wenn man zu Hause sein muss, sich zu überlegen, habe ich hier auch noch so eine Funktion über mein bei mir sein hinaus, wo ich dann also etwas stellvertretend mache, indem ich zum Beispiel meine Gedanken sammle oder gute Gedanken bilde oder also irgendetwas mache, mit dem ich jetzt fehlen mir fast die Worte so dafür, also wo ich etwas Gutes einfüge, ohne dass ich damit jetzt hausieren gehe irgendwo, ja, also einfach durch meine Haltung, genau das ist es eigentlich, ja, das versuche zu entwickeln.
Also ich für meinen Teil kann das sehr stark bejahen. Ich glaube, das fängt daran an, dass wir unseren Kindern vorleben, wie wir unser Leben gestalten, aber auch in jeder Begegnung sehe ich ja, wie andere Menschen sich verhalten. Ja, und ich glaube, jeder kennt diese Momente, wo man denkt, wow, die Person ist ja diszipliniert oder die kümmert sich ja gut oder das ist ja beeindruckend, dass die jetzt Nein sagt, einfach so. Also ich glaube, solche Momente hatten wir alle schon mal, wo wir denken, ja, die Person sorgt gerade gut für sich und hat eine Struktur, eine innere Struktur.
Ja, genau, das ist es.
In einem Orden, mit so einer Tradition hat man natürlich immer auch einfach die Gewohnheit, die sehr, sehr hilfreich ist, um solche Strukturen umzusetzen.
Ja, Gewohnheit ist die zweite Natur.
Es hat uns in eine Unwirklichkeit, in ein Gefühl von Unwirklichkeit geführt, als zum Beispiel im Frühjahr die Kirche geschlossen war. Wir haben unsere Gebete weitergesprochen, aber die Menschen sind nicht reingekommen. Also es hat jetzt keiner vor der Tür gestanden, dramatisch und angeklopft, aber da hat das eine Unwirklichkeit gehabt. Und wir wurden tatsächlich auch nochmal in intensiveres Gemeinschaftsleben. Auf einmal war die Bude voll. Ich habe ja eben gesagt, was ich heute schon erlebt habe. Das heißt, ich war heute Mittag nicht beim Essen und so und war nicht da. Und jetzt ist es wirklich so, das haben wir sehr gemerkt. Autoplan war leer, nicht? Man konnte da hingehen und sofort ein Auto bei uns kriegen. Wir haben 7 PKWs, die waren nicht vergriffen, wie sonst schon mal. Auch bei uns ist eine Intensivierung des Lebens angekommen. Auf der anderen Seite bin ich natürlich ein extrem privilegierter Mensch. Ich arbeite immer im Homeoffice. Also mein Büro ist schräg gegenüber meiner Klosterzelle und die Schmiede ist im Klostergarten. Also so wie andere Menschen, die nach Dortmund zur Arbeit fahren müssen von Meschede, das kenne ich so nicht. Und deswegen haben wir als Kloster natürlich immer dieses tatsächlich etwas ruhigere. Und das ist schon auch ein hoher Wert, weil es wird viel Zeit durch Rumlaufereien. Also dieses Rumlaufen heißt ja, Benedikt hat immer Angst, dass der Mönch sich zerstreut. Also, dass der aus seiner Konzentration geht, dass der sich mit, also der Benedikt wünscht sich für ein gelingendes mönchisches Leben sozusagen, dass die Antenne immer offen ist und nicht, dass sich die so, die ist, bei manchen Menschen ist die ja so gesplittet, also so gespleist. Und dann haben die zwar ganz viele Impulse, die sie aufnehmen können, aber sie können sie nicht mehr verarbeiten. Und das ist ja jetzt die Herausforderung in Corona. Also mit weniger genauso glücklich zu sein.
Ich muss ja sagen, dass Pater Abraham Fischer, der ja Mönch und Priester und Leiter der Klosterschmiede in Meschede ist und den wir interviewt haben, weil er ein Multitalent und Tausendsasser ist, dass Pater Abraham von einer Intensivierung des Lebens spricht, die stattgefunden hat seit der Pandemie, finde ich irgendwie überraschend. Ja, also, dass er sagt, es ist gleichzeitig total unwirklich, dass niemand in die Kirche kommt und niemand da ist. Und auf der anderen Seite ist die Gemeinschaft halt auf einmal zu Hause, in Anführungsstrichen. Also die Bude ist voll, nennt er das. Und daraus schließt er, oder ist seine Beschreibung der Situation, dass das Leben intensiver geworden ist. Er sagt sogar, die Intensivierung des Lebens ist bei uns auch angekommen dadurch.
Ja, wahrscheinlich meint er damit, dass das eigentliche Profil sozusagen deutlicher wird von dem Leben. Das haben wir ja eigentlich auch bei fast allen, die wir gehört haben im Verlauf der letzten Minuten, haben wir das ja auch immer wieder wahrgenommen, dass Struktur oder so bedacht wurde. Vielleicht noch am wenigsten bei den monastischen Ordensleuten ist ja Struktur schon das Idealbild. Ich sag mal so, wahrscheinlich hat er gemeint mit Intensivierung, wir sind dem Idealbild wieder näher gekommen, als das sozusagen im Alltag ist, wenn man zum Beispiel bedenkt, dass ein Kloster 7 PKWs hat und die fast nie verfügbar sind, dann kann man sich da überlegen, dass die ja auch den ganzen Tag irgendwo rumfahren damit.
Ja, das sind wir dann auch wieder bei dem Punkt Zerstreuung, ne? Gedanklich, ja. Aber natürlich auch physisch.
Ja, ich habe das auch gerade noch mal so für mich überlegt, ob das mit der Zerstreuung wirklich das ganz Absolute ist für Benedikt in der Regel. Weil vorhin habe ich das ja mal zitiert, Müßiggang ist der Feind der Seele. Da muss man sehr differenzieren, weil dieser Müßiggang ist halt keine Zerstreuung. Also auch wenn man sozusagen still sitzt, dann muss man da ein bisschen aufpassen, dass man da nicht in so einen Gedankenkarussell hineinkommt oder sowas. Also da deswegen sagt er ja auch, man soll da nicht draußen rumlaufen, weil man da halt abgelenkt wird und weil man da Dinge sieht, die einen auch verwirren. Das soll man auch niemandem erzählen, ne, was man draußen gesehen hat. Also wenn man das so ganz ernst nimmt, dann dürfte man vieles gar nicht in ein Kloster hineinlassen an Nachrichten, die von außen kommen. Das sind ja auch Zerstreuungen. Und das ist für uns ja auch etwas. Pater Abraham führte das Homeoffice an. Ja, das ist auch ganz interessant. Aber zum Beispiel stelle ich fest, bei dem Homeoffice, Heimbüro, da kommen jetzt plötzlich Menschen in meine Wohnung, also virtuell, die ich eventuell da eigentlich gar nicht haben möchte.
Ja, ich finde auch, also ich beobachte auch, dass Arbeit in der Pandemie eigentlich noch viel wichtiger geworden ist. Ich finde, sie steht überraschend stark im Fokus. Man könnte ja meinen, dass beispielsweise Gesundheit und Familie stärker im Fokus sind, aber Arbeit ist doch für die breite Masse, glaube ich, eher das Thema als zum Beispiel die Endlichkeit des Daseins, die Möglichkeit, dass ich diesen Virus bekomme und daran sterbe. Ich glaube, dieser Punkt ist für ganz, ganz viele Menschen noch sehr unwirklich. Und es geht eher um Verlust der Arbeit, Veränderung der Arbeit. Ich muss was Neues lernen. Ich habe entweder gar keine Arbeit oder muss ständig arbeiten, weil ich, was weiß ich, nebenher noch viele Aufgaben erledigen muss. Und das finde ich doch ganz interessant. Das, was Pater Abraham anspricht mit Homeoffice, ist aus meiner Sicht auch ein wichtiger Punkt, weil es an der Stelle auch darum geht, dass Menschen jetzt in der Pandemie aufgrund der Arbeit im Homeoffice auch Arbeitsweisen und Fähigkeiten lernen müssen, die bisher vor allem Selbstständigen zugedacht waren. Ja, also es geht sehr, sehr stark um eigene Verantwortung. Und das wiederum macht, glaube ich, auch den Fokus vielleicht so stark auf die Arbeit, weil ich vorher viel vorgegeben gekriegt habe und jetzt muss ich mich viel selber kümmern.
Ja, glaube ich, ist auch ein Aspekt. Der andere ist aber, dass die Firmenstruktur bei dir zu Hause Einzug hält. Und das ist durchaus, meine ich, nicht unbedingt nur positiv zu bewerten, wenn man das sich genau betrachtet. Gerade von dem, was wir vorhin besprochen haben, von dem auch Abgrenzen oder heilige Zeiten zu haben und so, kann man ja auch sagen, es gibt halt auch Räume, in die möchte ich nicht alles Mögliche hineinlassen, was mit dem, was ich dafür eigentlich vorgesehen habe, nicht zu tun hat. Also ich habe so die Erfahrung gemacht, das Existenzielle, ja, das ist auch da, nicht? Also wie bestreite ich mein Leben? Aber ich bin eigentlich die letzten Monate so stark durch geistige Themen bedrängt worden, dass ich am liebsten, also jegliche Broterwerbsarbeit direkt losgeworden wäre, um zu sagen, du musst dich eigentlich hier jetzt der reinen Reflexion und Gedankenarbeit widmen. Also schon auch in so eine Richtung gedacht habe, wie kann man über einen Minimalismus so ein Diogenes-Modell oder sowas leben, nicht gerade die Tonne wäre ein bisschen zu wenig, in der ich da liege und die Sonne nur betrachte, aber schon eigentlich diese Fesseln an solche äußerlichen Prozesse noch viel mehr gespürt habe. Und
Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass du sagst, die Pandemie führt zu so vielen neuen Themen, die ja auch an verschiedensten Stellen, wir haben es schon angesprochen, auch nicht greifbar sind oder wo jeden Tag neue Informationen kommen, dass das doch sehr, sehr viel Kraft und auch Platz im Kopf in Anspruch nimmt. Und ich muss auch sagen, ich kann dem Pater Abraham, glaube ich, nicht ganz recht geben, dass er im Homeoffice arbeitet. Wenn wir im Homeoffice arbeiten, arbeiten wir in unserer eigenen Wohnung und er geht sicherlich noch über den Hof in die Werkstatt und kann dort die Tür zumachen und hat andere Räumlichkeiten, wo die Arbeit eben nicht stattfindet.
Ja, aber das muss man einfach auch mal unter diesem Aspekt sehen. Das Klosterleben, wie er ja sagt, ist etwas Privilegiertes. Aber wodurch entsteht dieses Privilegierte? Natürlich dadurch, dass eine Gemeinschaft da ist, die das alles trägt, dass Strukturen, auch Raumstrukturen und so da sind, in denen sowas möglich ist. Natürlich auch in dem ein Kloster wie ein Bauernhof quasi auf der Scholle seit hunderten Jahren zum Teil steht und man das nicht erst erwerben muss. Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber das finde ich durchaus überlegenswert, welche Chancen stehen da drin, wenn es Gemeinschaftsgut gibt und die Möglichkeit, sich zusammenzutun und dadurch eine Struktur zu schaffen, die dem Einzelnen durchaus interessanterweise dann auch wieder Freiraum gewährt.
Ja, und das würde dann eher dem aktiven, dem lebendigen Dorf oder Kiez ähneln, ja, wo ich ja eben Gemeinschaftsräume habe, wo ich Aufgaben teilen kann und wo ich eben um die Ecke zur Arbeit gehe beispielsweise und für alles ein Ort da ist, damit eben nicht jeder für sich alles abdecken
Ganz
muss.
Ganz genau.
Gut, dann holen wir uns noch den Justinus Pech dazu, den fünften im Bunde, und schauen dann, dass wir einen Abschluss kriegen.
Ein Lockdown war für alle erst einmal eine Erfahrung, wie es ist, Kartäuser zu sein. Denn man durfte ja sein Häuschen nicht mehr verlassen oder seine Wohnung. Hatte aber natürlich gerade für Familien, die einen nicht so großen Wohnraum haben, eine ganz, ganz große emotionale Herausforderung. Für die Manager war das in dieser Zeit, besonders im ersten Lockdown, schon nochmal was Faszinierendes, wie es gelingt, ein Wirtschaftssystem von jetzt auf gleich, also innerhalb von wenigen Tagen, mussten wir in den Remote-Modus schalten. Und was mich dort wirklich beeindruckt hat, ich hatte jeden Tag frisches Wasser, ich hatte immer genug Essen auf dem Tisch. Es waren vielleicht ein paar Regale leer, aber das lag nicht daran, dass die Lieferketten nicht funktioniert haben, sondern daran, dass es irgendwie ein total adverses Konsumentenverhalten gab, was wir so nicht kannten. Und dass man im Unternehmerischen in weiten Teilen arbeiten konnte. Sicherlich gab es Bereiche, die sind auf null runtergefahren. Und da kommt auch dieser Modus über Videokonferenzen zu arbeiten, manchmal an seine Grenzen. Sicherlich Coaching geht auch über Videokonferenz, Führungskräfteseminare kann man dort auch anbieten. Dennoch, das merken wir auch alle jetzt, wo sich dieses Social Distancing auch in dem privaten Bereich wieder verschärfen wird, merken wir, dass dort etwas auch fehlt, was den Menschen ausmacht. Gerade diese persönliche Begegnung, das Wahrnehmen der anderen Person in ihrer ganzen Leiblichkeit. Und wenn Sie allein Körpersprache angucken wollen, ist das Gesicht eines. Aber wir sehen in diesen Übertragungen mit der Kamera eben halt nie den Rest. Wie sitzt er jetzt wirklich da? In Zeiten wie diesen ist es, glaube ich, wichtig, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie lange dauert mein Leben? Gerade wenn man jetzt auch mit älteren Menschen zu tun hat, die stellen sich diese Frage nochmal in einer ganz, ganz anderen Form, weil sie wissen, sie gehören zur direkten Risikogruppe. Und ich muss mich auch selbst fragen, wie lange kann mein Leben eigentlich dauern? Es ist nicht unendlich. Und das ist sicherlich ein Punkt, wo wir hier auch nochmal als Gesellschaft nachdenken müssen und nachdenken dürfen. Und das ist manchmal auch vielleicht für den einen oder anderen schon mal zu jüngeren Jahren wichtig sein kann, zu sehen, dass alles nicht unendlich repetierbar ist, sondern seine natürliche Grenze hat. Und das, glaube ich, ist schon mal eine Frage, wo wir uns auch als Gesellschaft drüber Gedanken machen müssen und dürfen und dass eben ein Leben nicht unendlich erhaltbar ist.
Also der Pater Justinus als ein Zisterziensermönch mit einem sehr interessanten, vielfältigen Lebenslauf und auch einem Wirkungskreis, der sich nicht auf sein Kloster beschränkt, hat interessanterweise hier auch den größten Bogen geschlagen, vom Kartäusermönch bis hin zu der Frage, wie lange dauert mein Leben, also bis zur existenziellsten Frage des Menschen. Und am Anfang hat er da auch vielleicht die symbolischste, existenzialistischste Form des Klosterlebens genannt, den Kartäuser an seinem Häuschen, der wirklich sehr symbolisch und sehr stellvertretend und sehr bildhaft eigentlich darstellt, was Mönch ist, nämlich Einsiedler und Gemeinschaftsmönch gleichzeitig zu sein. Ne? Das ist schon sehr spannend. Und am Ende eben die Frage, ja, die jeder Mensch weiß und die der Mensch verdrängt, mein Leben ist nicht unendlich. Ich habe mich manchmal gefragt in den letzten Monaten, wie würde wohl die ganze Welt beschaffen sein und vor allen Dingen auch jetzt so eine Situation ablaufen, wenn der Mensch ganz genau wüsste, was nach seinem Tod kommt.
Gute Frage, ja.
Das weiß man ja nicht. Und auch Jesus, der auferstanden ist, hat uns das auch nicht gesagt, was er im Tod erfahren hat, als er dort gewesen ist, bei den Verstorbenen, bei den Seelen der Verstorbenen. Also wir wissen das ja nicht. Wir haben also eine Hoffnung, dass da etwas Gutes kommt und dass manche Menschen haben das, andere nicht. Ist sehr unterschiedlich. Aber ich gehe mal von mir aus, dass meine Person integer bleibt, auch nach dem Tod. Also, dass da etwas ist, was mich bewahrt. Aber ich weiß es halt nicht. Was würde denn sein, wenn ich genau wüsste, es kommt dann dies, jenes, es kommen verschiedene Stationen und dann kommt der und der Daseinszustand, sage ich das jetzt mal. Ne? Und das wäre also alles im Rahmen, dann müsste man ja gar keine Angst haben. Dann würde man einfach sagen, gut, das ist jetzt hier so und dann kommt halt das andere. Das wissen wir ja, was dann folgt. Und das ist interessant, das wissen wir halt nicht.
Ja, und gleichzeitig stellt er ja diesen Satz auch, was ist mein Leben wert, mit Bezug auf die Pandemie in den Raum. Für mich impliziert das, dass er damit auch ausspricht, wie wollen wir leben, welche Prioritäten setzen wir. Gerade auch bei den alten Menschen stellt sich ja oft die Frage, ist es besser, länger zu leben, oder ist es besser, vielleicht das Risiko zu haben, kürzer zu leben, aber dafür meine engsten Liebsten zu sehen? Und dann natürlich auch die Frage insgesamt, also was führt denn mehr zu Gesundheit? Wie viele Beschränkungen führen vielleicht auch zu Krankheit, die eigentlich uns vor Krankheit bewahren sollen? Also für mich schwingt all dieses mit in diesem einen Satz. Und ich finde, er hat diesen großen Bogen geschlagen und ist ja dabei, sozusagen auch noch auf diesen großen Punkt digitales Arbeiten gekommen, der für mich natürlich auch spannend ist, weil ich mich damit schon viel auseinandergesetzt habe jetzt. Und der für ihn natürlich auch sehr relevant ist, weil er ja Dozent ist und Wirtschaftswissenschaftler und eben auch seine eigene Firma hat und Ähnliches. Und da auch an der Stelle, wie Herr Eggensberger, auch sehr im Leben stehen will und muss, um seine Aufgaben umzusetzen. Ich fand diesen Punkt digitales Arbeiten, den er angesprochen hat, verbunden mit der Frage, ich muss doch zwischendurch auch mal die ganze Leiblichkeit sehen, was ganz spannend, weil ich glaube, dass ich tatsächlich digitales Arbeiten und vor allem auch digitale Führung, er ist ja auch Coach für Führungskräfte, wirklich grundlegend verändert hat und eine noch viel größere Professionalisierung stattfinden musste, um überhaupt mit dieser Veränderung klarzukommen und eben diese neuen Methoden mit den bekannten Methoden gut zu mixen und da eben die Kraft rauszuziehen, die man auch braucht, um zu führen und gut zu sein für seine Mitarbeiter. Dieses Thema, die ganze Leiblichkeit, was ist eigentlich unter dem Bildschirm los? Wie sitzt der da eigentlich oder sie? Das hängt, finde ich, auch mit der Frage zusammen mit der Kommunikation. Wie nehme ich eigentlich Menschen wahr und wie wirken sie auf mich und was gehört alles dazu zu der Kommunikation? Und ich glaube, das ist auch wieder der Dreh- und Angelpunkt am Ende, sowohl digital als auch vor Ort. Wo brauche ich ein Gefühl für die anderen, um zum Beispiel auch Wertschätzung und Verständnis zu bekommen und zu geben?
Also mir fällt da eigentlich eine ganz große Spannung oder Gegensatz auf, was du gerade sagst, diese beiden Aspekte übrigens mit dem digitalen Arbeiten. Das habe ich fast ein bisschen überhört, gerade im Beitrag von Pater Justinus, weil ich das mit der Körpersprache viel schwerwiegender fand, was er gesagt hat. Und da fällt mir Folgendes auf. Auf der einen Seite eine unglaubliche Angst vor der körperlichen Erkrankung, eine Panik. Und auf der anderen Seite, wenn man dann sich so eine Videokonferenz anguckt, überhaupt kein Gefühl für den Körper. Also ich sehe da Köpfe, die unterhalb der Nase abgeschnitten sind, zum Beispiel, oder sogar, wo die Nase nur halb drauf ist und all solche Sachen. Das heißt, wo ja der Mensch sowieso schon immer bloß auf seinen Kopf reduziert wird, ist ja interessant, warum zum Beispiel im Passbild immer nur der Kopf ist und nicht der ganze Kerl oder die ganze Frau. Ja? Also jetzt habe ich ja schon die Möglichkeit, da einmal zu sehen, wie ich da sitze. Und ich müsste doch selber merken, Mensch, von mir sehe ich doch bloß eine Hälfte vom Kopf. Also mich beeinträchtigt das schon allein ästhetisch unglaublich, wenn ich das immer sehe. Und ich finde immer, kann man nicht irgendwie darauf achten, dass man so ein bisschen vom Oberkörper sieht oder irgendwo eine Präsenz hat. Und dieser Gegensatz, den finde ich bemerkenswert oder auch der spricht eigentlich Bände, weil es könnte ja sein, dass durch ein besseres Körperbewusstsein, und da muss ich auch selber sagen, ich habe eigentlich ein schwaches Körperbewusstsein, aber ich habe ein starkes ästhetisches Bewusstsein und deswegen kompensiere ich das damit, sage ich jetzt mal so. Aber ich glaube, das könnte sogar helfen, auch diese Ängste besser in den Griff zu bekommen.
Bei Wissen und Weisheit mit Pater Eggensperger haben wir das ja auch besprochen, das Thema. Ich glaube, dass das Körperwissen unglaublich wichtig ist. Und dass wir das viel zu wenig beachten und dass es auch damit zusammenhängt. Natürlich die Leute, die sich bewusst sind, selbstbewusst, die wissen auch, dass es wichtig ist, wie sie in einer Videokonferenz sitzen und wirken. Und da ist es doch wirklich teilweise auch für mich sehr, sehr erstaunlich, wie vielen Menschen das nicht bewusst ist oder wie wenig sie sich auch darum kümmern. Im nicht-digitalen Leben ist uns das oft bewusster, glaube ich. Aber es stellt sich mir die Frage, vielleicht auch nicht. Also vielleicht ist es gar nicht so vielen Menschen bewusst, weil dann wüssten sie es eigentlich übertragen.
Klar, es ist ja auch eine künstliche Situation, dass man sich da ständig selber sieht, wie man aufgezeichnet wird. Und mir fällt dazu ein, dass selbst Thomas Mann mal gesagt hat, es war für ihn ganz unangenehm, sich selbst auf einem Plakat zu sehen, wo ein Vortrag angekündigt wurde. Und das ist schon eine merkwürdige Situation, aber irgendwann müsste einem das einfach mal auffallen, dass das eigentlich auch zum Teil völlig skurril aussieht, was darüber kommt. Allein das schon in seinem humoristischen Wert vielleicht nicht immer so richtig am Platze ist. Ne? Und deswegen fand ich das sehr spannend, dass gerade Pater Justinus, der so sehr eigentlich in auch unternehmerischen Prozessen denkt, auf der anderen Seite diese menschliche Kategorie so ganz stark betont hat.
Ja, und wenn ich jetzt daran denke, an unsere ganzen Gespräche, also unsere Ordensleute, denen war das immer bewusst. Natürlich haben wir sie vorher auch ein bisschen gebrieft, aber alle saßen ordentlich im Habit und hatten sich einen ordentlichen Hintergrund gesucht. Und ihnen war bewusst, dass es jetzt gerade auch um diese Wirkung geht.
Stimmt. Habe ich nicht so drüber nachgedacht, aber es ist wirklich wahr, ja.
Ja, alles hat seine natürliche Grenze, hat Pater Justinus gesagt. Auch dieser Podcast hat seine natürliche Grenze. Und ich glaube, wir können jetzt hier an dieser Stelle erstmal schließen. Und vielleicht gibt es ja dann noch irgendwann eine zweite Folge, je nachdem, wie lange sich die Pandemie noch hinzieht und was wir alles noch aus dieser neuen Situation gemeinschaftlich als Gesellschaft lernen und uns auch mit ihr verändern.
Ja, für mich war es jetzt auch ein ganz klares Beispiel, was Klosterkultur für ein Instrument sein kann. Wir haben es ja mal definiert als Erfahrungshorizont und Experimentalraum. Und wenn wir jetzt eine aktuelle Situation in diesen Erfahrungshorizont bringen und diese verschiedenen Experimentalräume, was sprich Lebensweisen unserer Gesprächspartner und Partnerinnen eben darstellen, so hineinbringen, dann war das eigentlich ganz spannend. Zum einen, was die Ordensleute selbst uns zu sagen hatten, aber auch, welche Gedankengänge das anregen konnte, über die wir vor einer Stunde erstmal nur so ganz bruchstückhaft eine Vorstellung hatten.
Ja, das ist eben der andere Blick, Martin, ne?
Ja, das hat es aber bewiesen, welcher Katalysator halt Klosterkultur im Denken, im Diskutieren und im Wahrnehmen der Welt sein kann.
Ja. Wir sprechen ja in der systemischen Beratung immer von Brillen, die wir uns aufsetzen. Und es ist halt immer wirklich hilfreich, sich einfach mal verschiedene Brillen aufzusetzen und durch diese Brillen auf die Welt zu gucken. Und ich glaube, da hilft halt diese Klosterbrille, diese Brille der Ordensmänner und Frauen, ist das schon eine sehr scharf gestellte Brille, mit der man gut schauen kann.
Also der älteste Nachweis einer Brille ist übrigens das muss ich jetzt noch einfügen, weil das mit Klosterkultur zu tun hat. Der älteste Nachweis einer Brille ist der Abdruck einer Brille in einem Manuskript des 13. Jahrhunderts. Und dieses liegt im Tresor eines westfälischen Benediktinerklosters. Und ich habe schon öfter versucht, da mal dran zu kommen, aber man hat mir immer gesagt, man hätte den Schlüssel verloren.
Spannend. Vielen Dank für diese Anekdote. Hat viel Spaß gemacht, Martin.
Fand ich auch.
Danke für das Gespräch und bis ganz bald zum nächsten Gespräch. In der nächsten Folge sprechen wir mit Schwester Anne-Claire Noël, die wir heute auch schon gehört haben, über Schatten und Licht und die Gefahr der Einseitigkeit.
Den Perspektivwechsel-Podcast Der andere Blick finden Sie auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich auf der Seite des Vereins www.klosterland.de.